Ich leite die Osteoporoseambulanz und auch das Forschungsteam Winfors im Krankenhaus beim JC Geschwistern und beschäftige mich mit den klinischen Aspekten der Osteoporose, des Knochenstoffwechsels, des Knochenmetabolismus. Und ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten aus der Sicht des Osteologen das Vitamin D versuchen näher zu bringen. Das sind die vier großen Themengebiete, die ich mit Ihnen gemeinsam arbeiten möchte, von der Physiologie, der Pathophysiologie bis hin zu eigenen Daten aus der Vinzenz-Gruppe und möglicherweise auch, wie wir osteologisch die Patienten 2016 vom Vitamin-D-Spiegel optimieren. Ganz kurz zur Pathophysiologie. Das ist Ihnen sicherlich bekannt, dass mehrere Organsysteme beim Vitamin-D-Metabolismus involviert sind. Die zwei Kern- und Schlüsselorgane mit den jeweiligen Hydroxylasen, die Leber und die Niere, die sozusagen das Cholecalciferol dann im Endeffekt zum Calcitriol aktivieren und dort, wo sehr viele intrazelluläre rezeptorgetriggerte Synthesen ablaufen. Was wir sehr häufig gefragt werden von osteologischer Sicht ist, die 1-Alpha-Hydroxylase, was tun wir mit Patientinnen und Patienten, die chronische Niereninsuffizienz haben, ältere Patienten, aber auch Patienten, die eine Nierenerkrankung haben, wo eine eingeschränkte Nierenfunktion laborchemisch vorliegt. Die Frage ist, ist die Alpha-Hydroxylase jetzt nur in der Niere vorhanden? Die Antwort ist nein. Diese 1-Alpha-Hydroxylase, das Cholecalciferol zum Calcitriol, zum 1,5-Dihydroxy zum aktiven Metaboliten aktiviert, finden Sie auch in sehr vielen anderen Geweben. Das heißt, aus osteologischer Sicht, wenn wir Vitamin D supplementieren, dann supplementieren wir die Vorstufe, das Cholecalciferol. Es gibt aus unserer Sicht nur eine Indikation für den aktiven Metaboliten, das ist bei Patientinnen und Patienten mit einer Dialyse. Was auch sehr wichtig ist im Hintergrund, es sind sehr alte Daten von Holig, aber immer noch gültig. Die Frage, reicht es aus, so wie wir es mal früher gelernt haben, ein bisschen den Unterarm in die Sonne, 15 Minuten pro Tag in die Sonne zu halten, dass die Haut über die Vitamin-D-Syntheseparameter das Vitamin-D synthetisiert. Wir wissen aus diesen alten Daten, dass bei jungen Leuten die Synthesekapazität der Haut sehr hoch ist, aber je älter sie werden, desto geringer wird sie. Und aus meiner Sicht trifft inzwischen auch immer mehr die junge Bevölkerung. Ich sehe sehr viele junge Damen und Herren, die und dann routinemäßig mit einem Vitamin-D-Spiegel zu mir kommen. Und auch dort ist der Vitamin-D-Spiegel schlecht, weil wir uns sehr viel in Gebäuden bewegen und auch nicht mehr so gewohnt sind, draußen herumzugehen. Das Vitamin-D ist ubiquitär im Körper. Der Vitamin-D-Rezeptor ist ubiquitär. Und auch am Beispiel bei Niere und Knochen, wie Organsysteme interagieren, möchte ich hier in diesem Tier, mit denen gemeinsam arbeiten, dass der Knochen an sich ein endokrines Organ ist. Der Knochen ist aus meiner Sicht ein endokrines Organ mit Stützfunktion und der sezerniert sehr viele Proteine und Botenstoffe. Auch hier am Beispiel Vitamin D, Parathormon oder erhöhte FGF23-Spiegel, die auf Calcium und vor allem auf den Phosphatstoffwechsel Auswirkungen haben, aber auch auf die Nebenschilddrüse, auf die Niere und auf die Herzfunktion, wie wir aus relativ rezenten Daten wissen. Das heißt, der Knochen spielt, das Knochensystem spielt in dem Vitamin-D-Metabolismus eine zentrale Rolle. Kommen wir zurück zur Osteologie. Vitamin-D- und Calcium-Supplementation, ich sage bewusst, Vitamin-D vor Calcium ist das Um und Auf in der Osteoporose-Therapie, egal ob Sie sich jetzt für eine Antikatabole-Therapie entscheiden, sprich Bisphosphonate, Serums oder Denosumab, den Antikörper, oder für eine Anabole-Therapie. Sie müssen bei Ihrem Patienten den Vitamin-D-Spiegel optimieren, dass wiederum Calcium in das Skelettsystem, den größten Calciumspeicher im Körper, gebracht werden kann. Und hierfür ist das Vitamin-D notwendig. Vitamin-D, der aktive Metabolit, aktiviert den Vitamin-D-Rezeptor innerhalb der Zelle und das führt dazu, dass hier im Beispiel des Dünndarms Transportproteine synthetisiert werden, die Calcium aufnehmen. Das führt mich dahin, auch Ihnen mitzuteilen, dass der Vitamin-D-Spiegel optimiert gehört und Sie können damit die Calcium-Supplementation einsparen, weil die für die Patienten oft auch mit sehr vielen Nebenwirkungen verbunden ist. Warum Calcium? Der größte Calciumspeicher ist das menschliche Skelett. 99% ihres gesamten Calciums sind im Hydroxyapatit gebunden und das ist und auch wichtig für die Kollagenmatrix, für die Materialeigenschaften und für die Biegefestigkeit des Knochens. Alle 67 Nanometer wird im Hydroxyapatit das Calcium eingebaut. Und der Körper versucht aber auf der anderen Seite im Serum den Kalziumspiegel konstant zu halten. Was macht der Körper, wenn der Serum-Kalziumspiegel abfällt, weil über den Darm zu wenig Kalzium aufgenommen wird, sei es durch Vitamin D-Mangel? Er aktiviert über Parathormon Osteoklasten und löst Kalzium aus dem Hydroxyapatit. Ein Teufelskreislauf, den es gilt, auch therapeutisch zu durchbrechen. Wenn Sie jetzt jemanden therapieren wollen, osteologisch, den Knochen therapieren, eine Osteoporose-Therapie oder eine antiosteologische Therapie, und Sie therapieren in den Vitamin-D-Mangel hinein, die Vitamin-D-Defizienz oder Insuffizienz, dann erreichen Sie eine Osteomalazie, eine Iatrogenie. Sie sehen hier schon rechts am Beispiel des Mausmodells, wo der Vitamin-D-Rezeptor ausgenockt wurde, sehr viele rote Flächen in diesem histologischen Präparat. Das ist Osteoid, das ist nicht mineralisierter Knochen. Sie würden zwar was anbauen, Sie sehen aber nicht, dass dieser Knochen adäquat mineralisiert ist. Auch hier sehen Sie sozusagen alten und neuen Knochen und dieser junge, dunkle Knochen, der muss erst mineralisieren, sprich er muss reifen. Und das ist das Um und Auf bei der osteologischen Therapie, dass Sie einen adäquaten physiologischen Knochen mit Ihrer Therapie schaffen. Kommen wir jetzt zum Osteoporose und zum Frakturrisiko. Wie schaut es da aus? Heike Bischoff-Ferrari aus der Schweiz hat im New England Journal vor inzwischen 4 Jahren eine aus meiner Sicht bahnbrechende Publikation gelauncht. Und zwar, es ging darum, was ist jetzt die optimale Vitamin-D-Supplementation in Bezug auf den höchsten Surrogatparameter, den Sie aus osteologischer Sicht bringen können. Sie wollen nämlich die Fragilitätsfraktur verhindern. Und das war eine sehr große Studie, eine Meta-Analyse, die 11 randomisierte, placebo-kontrollierte Studien zusammengefasst hat, abhängig davon Frakturen, non-vertebrale und vertebrale Frakturen in Bezug auf die Vitamin-D-Supplementation pro Tag. Was man schon hier sehr genau sieht, ist, wenn man jetzt die Hüftfrakturen links und die non-vertebralen rechts anschaut, es gibt in Abhängigkeit vom Vitamin-D-Spiegel im Serum, hier unten in Nanomol pro Liter dargestellt, eine Reduktion von osteoporotischen Fragilitätsfaktoren. Das heißt, je besser der Vitamin-D-Spiegel ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, eine osteoporotische Fraktur im Alter 60, 65 plus zu erleiden. Hier im Beispiel der Hüftfraktur sehen Sie, und das war in Quartilen unterteilt, diese großen Kollektive, diese 11 Studien, abhängig von der täglichen Supplementation. Wenn Sie jetzt nur ganz unten in Rot dargestellt bis zu 360 internationale Einheiten pro Tag supplementieren, hat das auf die Hüftfraktur eher einen negativen Einfluss. Sie sehen, die Studien alle gehen auf diesem Forest-Plot nach rechts. Wenn Sie zwischen 3 und etwa 600 Einheiten pro Tag oder dann auf 800 Einheiten raufgehen, haben Sie gewisse neutrale Effekte. Wenn Sie es aber schaffen, 800 bis 2000 Einheiten pro Tag zu supplementieren, dann hat es einen Effekt auf die Reduktion von osteoporotischen Hüftfrakturen. Und wir wissen, dass die osteoporotische Hüftfraktur die Fraktur ist mit der höchsten Mortalität. In etwa 20-25% der Patienten versterben im ersten Jahr nach der Hüftfraktur an eben ihrer Fraktur. Und wir haben in Österreich im Jahr ca. 16.000 bis 16.500 osteoporotische Hüftfrakturen de novo. Das Ganze können Sie auch umlegen auf die non-vertebralen Frakturen. Auch hier sehen Sie, auch hier gibt es bewusst so mit den Ampelfarben in Pfeilen aufgezeichnet, dass Sie ab der Einheit 800 Einheiten pro Tag bis maximal 2000 einen absolut positiven Effekt haben, auch in Bezug auf die Reduktion von non-vertebralen Frakturen. Hingegen, wenn Sie wenig supplementieren, erreichen Sie keine signifikante Reduktion, beziehungsweise sogar manchmal eine leichte Steigerung des non-vertebralen Frakturrisikos. Eine andere Studie, die ist vor 3 Jahren in den USA publiziert worden, aus dem Enhance-Kollektiv, das ist ein großes Kollektiv, das Männer und Frauen umfasst. Die haben sich die osteoporotischen Frakturen und die Hüftfrakturen auch in Abhängigkeit vom 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel angeschaut. Und ich habe Ihnen hier vertikal in der X-Achse links blau dargestellt, die 75 Nanomol pro Liter, die entsprechen den 30 Nanogramm pro Milliliter. Und man sieht hier in der schwarzen Kurve ein Abflachen des relativen Risikos für Hüftfrakturen in Abhängigkeit vom Serum-Vitamin-D-Spiegel. Genauso sieht man auch eine Reduktion der häufigsten osteoporotischen Frakturen in der blauen Kurve dargestellt. Zusammengefasst, auch hier rechts in anderen grafischen Elementen dargestellt, wenn Sie es schaffen, bei Ihren Patientinnen und Patienten mit Osteoporose einem hohen Knochenbruchrisiko den Vitamin-D-Spiegel in den optimalen Bereich, der per Definition bei 30 Nanogramm pro Milliliter aufwärts liegt, hinzubringen, dann reduzieren Sie das Risiko, osteoporotische Hüftfrakturen zu erleiden. Wie schaut es denn nun in Österreich aus? Ich habe Ihnen vorher Daten gebracht, das waren Studien zum Teil aus Europa, zum Teil aus USA. Wie schaut es nun hier in Österreich aus? Und die Vinzenz-Gruppe, der ich angehöre, auch Professor Kapiotis angehört, wir haben da vor einem Jahr ein Paper gemeinsam publiziert über Vitamin-D-Spiegel in der Vinzenz-Gruppe. Die Vinzenz-Gruppe umfasst 7 Spitäler, 5 in Wien, wie Sie auf rechts und unten sehen, und dann noch in Linz und in Ried. Und in Summe haben wir versucht zu testen, ob in diesem Patientenkollektiv von den 7 Häusern über Österreich verteilt in 2 Jahren, spät Jahre 2012 und 2013, ob wir, wenn wir 10 Jahre Lebensalterschritte nehmen, ob bei weiblichen und männlichen Patienten in unseren Spitälern die Inzidenz und die Prävalenz von Vitamin-D-Mangel stark vorhanden ist. Und als sekundäres Studienziel haben wir uns angeschaut, Vitamin-D-Spiegel, und korreliert das mit gewissen Serumparametern bzw. mit gewissen Knochenstoffwechselparametern. Die Patienten waren zwischen Häusern gut verteilt. Es gab in Linz, in den ganz großen Häusern haben wir ein Drittel gehabt, in Linz ein Fünftel, in Ried, aber auch in Wien war die Verteilung eigentlich sehr, sehr homogen. Und wir haben uns bezogen auf die österreichischen Guidelines in dieser Untersuchung. Was sagen die österreichischen Guidelines, Arznei und Vernunft? Aktuell noch aus dem Jahr 2010 zurzeit, und ich darf auch in der neuen Leitlinienkommission mitarbeiten, machen wir neue Osteoporose-Guidelines gemeinsam mit dem Hauptverband, und wir hoffen, dass wir im dritten Quartal 2016, sprich heuer im Herbst, die neuen Osteoporose-Leitlinien auf den Markt bringen können, in Abhängigkeit von klinischen Studien, von Evidenzgraden. Die österreichischen Leitlinien sagen, was ist der adäquate Vitamin-D-Spiegel, wenn Sie Patienten haben mit einem hohen Knochenbruchrisiko, der ist größer 30 Nanogramm pro Milliliter, entspricht in anderen 75 Nanomol pro Liter. Auch links unten sehen Sie die deutschen Empfehlungen, die sagen zwischen 30 und 70 Nanogramm pro Milliliter. Interessanterweise auf der rechten Seite die Amerikaner, die sonst immer alles sehr, sehr genau machen, die American Society for Bone Mineral Research, sozusagen die weltgrößte osteologische Organisation, die sagt, auf der Basis der gängigen Guidelines empfehlen sie einen Schwellenwert für Suffizienz, und das wird interessant, von 20 oder 30 Nanogramm pro Milliliter. Das ist eine ganz interessante Sache, dass sie beim Amerikaner nicht genau festlegen. Österreich ist so, wir sagen, es sollte der Spiegel über 30 Nanogramm pro Milliliter sein. Ich versuche bei unseren Patienten den Spiegel zwischen 30 und 40 Nanogramm einzupendeln. Es bringt jetzt nicht, auch weil ich Ihnen vorher bei Daten gezeigt habe, diesen Spiegel exzessiv hoch auf 70, 80 Nanogramm pro Liter nach oben zu bringen, sondern man sollte es ungefähr zwischen 30 und 40 halten. Auch da haben Sie die besten Daten in Bezug auf Frakturreduktion. Und kommen wir zurück zu unserer Studie, die wir voriges Jahr gemeinsam publiziert haben. Das war, insgesamt waren das 16.400 Patientinnen und Patienten. Und wenn wir jetzt den Cut-off-Punkt nehmen von 30 unter oder über 30 Nanogramm, so haben wir im Prinzip relativ schlechte Prozentsätze. Wir sagen, wenn man sagt, der Schwellenwert der Suffizienz 30, dann waren das bei den Männern gerade einmal ein Viertel, und bei den Frauen waren es auch nicht wirklich viel mehr, die da hineingefallen sind. Im nächsten Schritt haben wir es in Altersdekaden von 0 bis 10, 10 bis 20 bis in 100 genommen. Ich habe Ihnen auch hier eingefärbt in diesen Boxplots jeweils diese horizontale schwarze dicke Linie zeigt den Medianwert. Das eigentlich, je älter Sie werden, desto tiefer sinken die Medianwerte ab, zum einen und zum anderen, egal in welchen Lebensdekade Sie sich befinden. Bei den Patienten, wo wir gemessen haben, das waren Einmalmessungen, hat sich gezeigt, dass der Vitamin-D-Spiegel, zumindest der Medianwert unserer Patientenpopulation, im nicht optimalen Bereich, sprich im gelben Bereich sind. Das ist der Bereich 20 bis 30. Also unter 20 sollte man sowieso keine Therapie anfangen, sondern immer den Vitamin-D-Spiegel optimieren, aber auch hier sieht man eigentlich, die Medianwerte sind nicht gut. Im nächsten Schritt haben wir angeschaut, gibt es geschlechtermäßige Unterschiede? Nein. Das ist unabhängig, ob Sie einen männlichen oder einen weiblichen Patienten vor sich haben, unabhängig auch von der Lebensdekade, der Vitamin-D-Spiegel ist in den seltensten Fällen ohne Supplementation im Bereich 30 Nanogramm plus. Wie schaut es aus mit den Knochenstoffwechselspezifischen Hormonen? Links oben sehen Sie Parathormon. Je älter Ihre Patienten werden, desto höher steigt der mediane Parathormonspiegel. Rechts sehen Sie dann Crosslabs. Crosslabs ist im Serum ein Marker für die Aktivität von Osteoklasten, von knochenabbauenden Zellen. Und auch hier ist interessant, wir haben am Anfang sehr hohe Spiegel in der Jugend. Das reflektiert sich auch unten über P1NP, ein klassischer Osteoblast-Thera-Marker, also Knochenaufbauzellenmarker. Und dann sehen Sie rechts oben ab der fünften Dekade aufwärts steigen Osteoklasten an. Interessanterweise spielen die zwei Faktoren rein. Zum einen die Perimenopause und die postmenopausale Phase, wo wir wissen, bei dieser Form der Osteoporose haben wir hohe Osteoklastere-Aktivität. Aber auch dann bei den Männern spielt das so hinein, dass auch je älter die Männer werden, die Osteoklastere-Aktivität ansteigt. Obwohl wir wissen, dass bei der männlichen Osteoporose das Problem eher bei den Osteoblasten liegt. Und was versucht der Körper? Er versucht natürlich, und das sehen Sie hier links oben, den Serum-Kalzium-Spiegel konstant zu halten. Und das macht er über, wenn Sie kein Vitamin D haben, wird kein Kalzium aufgenommen, wird Parathormon aktiviert, werden Osteoklasten aktiviert und das Kalzium wird aus dem Hydroxyapatit rausgelöst. Und Sie sind in diesem Teufelskreislauf, den Sie eigentlich in die Gegenrichtung laufen lassen müssten, um die Genese der Osteoporose zu unterbinden. An Krankheitsbildern, und das sind meine letzten Dias, die ich Ihnen dann zeigen möchte, haben wir angeschaut, gibt es Krankheitsbilder, wo Vitamin D-Insuffizienz und Defizienz häufiger ist oder seltener ist. Zusammengefasst, es ist eigentlich bei allen Krankheitsbildern häufig. Typ 1 Diabetes haben wir schlechte Knochen, Vitamin D-Werte gehabt, Typ 2 Diabetes schlechte, auch bei adipösen Patienten. Demente, alte Patienten, Patienten mit Anorexie und Bulimie, hier unten in der Mitte ist es ein bisschen besser, aber deswegen, weil gerade bei solchen Patienten die Awareness im medizinischen Bereich hoch ist, da ein bisschen Vitamin D und Kalzium zu supplementieren. Rechts Patienten mit koronarer Herzerkrankung, auch da ist es schlecht vom Vitamin D-Spiegel. Links oben COPD, Magen-Darm-Erkrankungen, Leberzirrhosen, Arthritis, chronische Insuffizienz, aber auch überall da ist der Vitamin D-Spiegel schlecht. Das Einzige, wo man sagen könnte, es ein bisschen besser ist sozusagen bei Patienten, wo eine Osteoporose diagnostiziert worden ist. Aber auch hier, die jeweiligen Prozentzahlen zeigen, die Anzahl der Patienten, die unterhalb des Schwellenwertes von 30 Nanogramm pro Milliliter sind, und das sind in der Regel eigentlich die Masse der Patienten. Und da sehe ich durchaus noch einen gewissen Handlungsbedarf, das zu optimieren. Zur Supplementation. Eines der ersten Tiers, das ich gebracht habe, war Holic. Je älter sie werden, desto schlechter ist in der Haut die Produktion von Vitamin D. Die gesamte Haut kann ungefähr 10.000 Einheiten bei langer Sonnenbestrahlung produzieren. 5 bis 10 Minuten, das ist sozusagen das, was so empfohlen wird, wo man sagt, man hat jetzt für die Haut keine schlechten Vorkommnisse. Da kann man etwa, wenn man wirklich gesund und jung sind, 3.000 Einheiten produzieren, aber es ist keine Empfehlung, jetzt Ihre Patienten viel in die Sonne rauszuschicken. Da ist die häufige Frage, kann das Solarium Vitamin D produzieren? Ja, es wird damit geworben, aber auch das ist wirklich keine Empfehlung in den Guidelines. 100 Einheiten pro Tag, da können Sie den Spiegel verbessern, wenn Sie 100 Einheiten pro Tag geben, 0,1 bis 1 Nanogramm pro Milliliter. Das heißt, Sie müssen da wesentlich mehr Ihren Patientinnen und Patienten zuführen. Und auch adipöse Patienten oder Patienten mit Malabsorption benötigen höhere Dosen der Supplementation als die Standarddosen. 800 Einheiten moderates Sonnenlicht, das ist adäquat, das ist die Empfehlung für ältere Patienten. 800 bis 2000 haben auch die Daten von Heike Bischof-Ferreira aus der Schweiz gezeigt, da wirkt das Vitamin D und da kommt es zu einer Reduktion der osteoporotischen Frakturinzidenzen. Man sollte höhere Dosen bis zu 2000 pro Tag in der Supplementation erwägen bei Adipositas, bei Patienten mit einer manifesten Osteoporose und hohem Knochenbruchrisiko, bei Patienten, die wenig Kontakt haben zu Sonnenlicht, wir Ärzte, die wir vielen Gebäuden sind, Pflegeheime, Malabsorptionssyndrome. Dann die häufig gestellte Frage, wie soll ich Vitamin D supplementieren, täglich oder wöchentlich? Die Daten eigentlich zeigen konsistent aus Studien, dass es besser ist, eine wöchentliche Applikation ist der täglichen Applikation zu bevorzugen. Und auch hier interessant, eine Studie im 2010 publiziert aus Dänemark, die haben sich angeschaut, egal, ganz junge von 18 bis fast 90 Patienten mit Vitamin D-Spiegel und haben versucht, eine Formel aufzustellen, wie groß ist das Defizit, dass sie die Patienten einmal hinbringen auf einen Spiegel, der adäquat ist, sprich das Ziel 75 Nanomol oder 30 Nanogramm pro Milliliter. Und da sieht man sehr häufig Patienten mit 25 Nanomol, das entspricht 10 Nanogramm, also ganz, ganz tief Vitamin D-Spiegel, ein Gewicht von 75 Kilo. So ein Patient hat ein Defizit von 150.000 Einheiten, um den Patienten einmal anzuheben. Das heißt, man braucht mal eine gewisse Zeit, der Supplementation des Anladens mit Vitamin D, um adäquate Spiegel zu bringen. Und mit diesem Tier möchte ich schließen. Das bitte ist nicht in Guidance, das ist arbiträr, wie wir es bei uns an der Klinik im 6. Bezirk verwenden. Unser Ziel ist ein Spiegel bei Patienten mit Osteoporose, den Spiegel auf 30 bis 40 Nanogramm pro Milliliter anzuheben. Wir verwenden Cholecalciferol-Tropfen, ein Tropfen ist in etwa 400 Einheiten. Im linken Schenkel sind für mich die ganz defizienten 15 Nanogramm pro Milliliter oder schlechter. Da machen wir ein dreimonatiges Loading. Wir geben diesen Patienten 10 Tropfen Cholecalciferol pro Tag für 3 Monate und ab dem 4. Monat 40 Tropfen einmal pro Woche. Wenn sie über 15 Nanogramm sind, dann lassen wir diesen Schritt aus mit 10 Tropfen pro Tag für 3 Monate und gehen gleich auf 40 Tropfen. In der Kontrolle, wenn Sie mit Patienten 2-3 Jahre laufen haben unter Vitamin D-Supplementation, dann können Sie von 40 Tropfen langsam auf 30 Tropfen runtergehen. Und ganz abschließend die Frage, was machen wir jetzt mit der Calcium-Supplementation? Maximal 500 Milligramm pro Tag, ob Sie Calcium-Monozitrat oder ein anderes Calcium nehmen, ist egal aus unserer Sicht. Abgesehen vom Patienten nach Magenbypass, dann nur Calciumcitrat. Und ich gebe dem Patienten eigentlich nur mehr maximal 500 Milligramm pro Tag und jeden zweiten Tag. Mit diesen Worten möchte ich mich bei Ihnen sehr, sehr für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Fragen. Dankeschön.